Und dann hat mich Sehkrankheit wie mit einem Baseballschläger erwischt. Das Gefühl, dass ich todkrank bin. Der Körper schüttelt sich irgendwie. Es ist wie Fieber, gestresst und dann halt unendlich schlecht. Also so, dass ich mich eigentlich sofort übergeben möchte. Es gibt viele Hausmittel, Ingwer, Tabletten gibt es von der Medizin. Die greifen alle aber nicht in der Sehkrankheit ein, sondern nur bei den Symptomen. Um die Sehkrankheit selber angreifen zu müssen, müssen wir die Referenz der Augen ändern. Das heißt, wir müssen dem Hirn beibringen, dass die Wahrnehmung der Augen nicht richtig ist. Damit es das loslässt und sagen, hör doch auf die Propriozeptoren, hör auf dein Innenohr, das meldet dir die richtigen Daten. Und lass die Augen einfach weg. Und das kann man lernen.
Helden der Meere. Der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Sonderfolge von Helden der Meere. Stell dir vor, du willst auf einen Segeltrip gehen. Du packst deine Sachen, du fährst zum Hafen und es ist auch ordentlich Wind angesagt. Unter all deine Vorfreude mischt sich allerdings auch ein mulmiges Gefühl. Wird das alles gut gehen? Wirst du vielleicht seekrank werden? Vielleicht hast du auch Erinnerungen an vergangene Situationen, in denen dir richtig schlecht geworden ist. Und du fragst dich, ist das hier eigentlich eine gute Idee? Werde ich das durchstehen? Wird es toll? Oder wird es eigentlich eine einzige Qual? Ich muss ganz ehrlich sagen, solche Gedanken habe ich schon, wenn es darum geht, für längere Zeit auf einem Boot zu sein. Umso spannender fand ich es, als ich erfahren habe, dass Thomas Bickert sagt, Seekrankheit muss es gar nicht mehr geben, denn es gibt etwas, was wirklich dagegen hilft. Das hat natürlich mein Interesse geweckt. Ich habe Kontakt zu ihm aufgenommen und dieses Gespräch vereinbart. Das war am Ende dann so spannend, weil er sein Leben auf einem Leuchtturm verbracht hat, dass sogar eine weitere Podcast-Folge erschienen ist, nämlich die vorherige in diesem Podcast. Weil ich aber fand, dass die Themen ein Leben auf dem Leuchtturm und Seekrankheit irgendwie nicht so richtig zusammengehören, habe ich mich dann im Nachhinein entschieden, das zu zwei unterschiedlichen Folgen zu machen. Eben der normalen Folge, die letzte Woche erschienen ist, und dieser Sonderfolge, in der es wirklich explizit um Seekrankheit geht und darum, was man dagegen tun kann. Thomas ist selbst Psychologe, ist auch ein ausgebildeter Seemann, kennt sich also bestens damit aus und hat sich gefragt, woher kommt Seekrankheit eigentlich? Und wenn man das versteht, dann kann man auch anfangen, wirklich etwas dagegen zu tun, seekrank zu werden. Mittlerweile hat Thomas das Tillit-Institut gegründet und sich das explizite Ziel gesetzt, weltweit gegen Seekrankheit vorzugehen und den Menschen zu zeigen, wie man Seekrankheit wirkungsvoll verhindern kann. Also, freut euch auf eine Folge, in der ihr erfahren werdet, wie Seekrankheit überhaupt entsteht und was ihr dagegen tun könnt. Wie gesagt, das Ganze ist ein Ausschnitt eines anderen Gespräches und deswegen schmeiße ich euch jetzt mal mitten rein in das Gespräch über Seekrankheit mit Thomas Bickert. Bist du selbst öfters seekrank?
Ah, das ist eine Frage, die man so einfach gar nicht beantworten kann.
Aha.
Ich werde jetzt nicht mehr seekrank, weil ich genau weiß, was ich tun muss, wenn es in diesen Bereich geht, wo ich vielleicht seekrank werden könnte. Von daher, nein, ich werde nicht mehr seekrank.
Aber du kennst das Gefühl?
Ich kenne das Gefühl. Hab's nicht besonders häufig erlebt, aber ich kenne es sehr deutlich, ja.
Okay. Kannst du vielleicht mal eine Situation beschreiben, in der du so richtig schlimm seekrank warst, damit alle Leute sich vorstellen können, was das eigentlich bedeutet?
Oh, ich weiß nicht, ob du das wirklich wissen willst.
Doch, schonungslose Wahrheit.
Also ich bin früher viel auf sogenannten Jugendschiffen gesegelt, als Bootsmann und Psychologe. Und da haben wir auch schlechtes Wetter gehabt. Und die Jungs, die haben immer vorne gewohnt, zu acht irgendwie in so kleinen, vorne unter der Back, wie diese Matrosen früher immer gewohnt haben. Und die hatten so einen kleinen, ganz kleinen Raum, wo man duschen konnte eigentlich. Also, wir haben da nie geduscht, aber man hätte da duschen können. So, und dann war irgendwas, hatten wir schweres Wetter, weiß nicht, 7-8 Windstärken würde ich mal sagen. Denke, fast irische See war das. Ich bin aber nicht mehr ganz sicher, wo das war. Und da war irgendwas Technisches los und Kapitän sagte, geh mal nach vorne unter die Back und guck da mal. Und ich musste da in diesen kleinen Raum rein. So, und ich dachte, oh, das stinkt hier irgendwie. Und das ist irgendwie, hatte bis da überhaupt keine Sehkrankheit gehabt, obwohl es richtig zur Sache ging. Und bin dann in diesen kleinen Raum rein und dann hat es da ganz elendig gestunken. Und dachte ich, ist ja witzig. Und dann schwappte da Wasser hin und her. In dieser Dusche dachte ich, da soll gar kein Wasser sein. Und habe dann in den Ausguss, in den Abfluss gefasst. Du willst das wirklich alles wissen, ne? Mhm. Mhm. Hab dann in den Abfluss gefasst und dachte, der ist irgendwie verstopft, war er auf. Hab den dann freigekriegt und dann merkte ich schon, da ist gar kein Duschwasser drin, sondern die Jungs waren zu faul, nach Achtern zur Toilette zu gehen und haben die Dusche als Toilette benutzt. Und ich hatte da gerade rumgerührt mit der Hand. Und dann hat mich Sehkrankheit wie mit einem Baseballschläger erwischt. Indem ich im Grunde das realisiert habe, dass das kein Wasser, sondern Pipi war, war mir so kotzübel, und zwar von einer Sekunde auf die andere, dass ich dachte, ich sterbe.
Aber ist das dann Sehkrankheit oder ist das der Ekel vor der Pisse?
Das ist natürlich die Kombination. Aber Sehkrankheit ist eben viel komplexer, als die meisten Leute sich das vorstellen. Es hat immer mit verschiedenen Konstellationen zu tun. Es ist nie nur die Bewegung des Schiffes. Und Geruch ist ein ganz wesentlicher Teil. Nicht immer, aber bei vielen Leuten ist Geruch ein ganz wesentlicher Teil von Sehkrankheit.
Mhm. Und dann sagst du, denkst, wie der Blitz getroffen, der ging schlecht. Was genau heißt, es geht dir schlecht? Wie fühlt sich Sehkrankheit dann an?
Das ist das Gefühl, dass ich todkrank bin. Der Körper schüttelt sich irgendwie. Es ist wie Fieber. Es ist irgendwie wie, ja, so ein Schüttelfrost, genau. Und gestresst und dann halt unendlich schlecht. Also so, dass ich mich eigentlich sofort übergeben möchte. Also so dieses Erbrechengefühl, das war sofort da. Ganz blitzartig.
Mhm.
Das ist nicht die schlimmste Form von Sehkrankheit. Das kann ich dazu sagen. Das kann noch sehr, sehr viel schlimmer kommen.
Und zwar?
Ja, also Sehkrankheit kann im Grunde, ist das Einzige, was wir in der Medizin oder in der Psychologie wissen, wo ein Mensch im Grunde sein ganzes Wesen, seine Persönlichkeit verlieren kann und der Körper komplett zusammenbrechen kann. Also Kreislauf-Total-Zusammenbruch, aber Menschen können auch ihre Persönlichkeit komplett verlieren, im schlimmsten Fall. Das ist der Punkt, wo wir sie auch anbinden müssen. So schlimm war das bei mir nicht. Das kennen auch nicht viele, aber das
Persönlichkeit verlieren heißt für den Moment der Sehkrankheit, sind die auf einmal unzurechnungsfähig, man erkennt sie nicht wieder.
Ja.
Und dann bindet man sie an, damit sie sich oder anderen nichts antun können.
Genau, richtig.
Mhm. Krass.
Und das Krasseste ist, wenn die an Land gehen, die sind müde und schlapp, die haben nach 2 Minuten haben sie alles wieder. Sind ganz normal ansprechbar. Wir wissen, sie wissen selbst, wer sie sind. Das ist eines der Phänomene, die es sonst ohne Zusatz von Drogen nicht gibt.
Crazy. Dann erklär uns doch mal, wie entsteht diese Sehkrankheit? Also, wieso passiert das eigentlich?
Man muss unterscheiden ganz grundsätzlich 2 verschiedene Bereiche der Sehkrankheit. Wir reden jetzt nur über Sehkrankheit. Es gibt ja auch Flugkrankheit, Autokrankheit. Wir reden jetzt nur über Sehkrankheit. Und da gibt es einen Teil, der im Grunde bei allen Menschen gleich ist. Das ist der grundsätzliche Auslöser der Sehkrankheit. Und dann gibt es auf der anderen Seite etwas, was in der Psyche liegt, was die Erfahrung mit Sehkrankheit speichert und wie so eine Konditionierung im Grunde mit in die Zukunft nimmt. Und das ist ein ganz anderer Teil und der ist bei jedem Menschen ganz unterschiedlich. So, und der erste Teil ist der eigentliche Auslöser. Und der ist gar nicht so schwierig, das weiß man auch schon länger. Wir westlichen Menschen, das ist kulturabhängig, es ist nicht genetisch, wir lernen das. Wir halten unser Gleichgewicht und nehmen unsere Lage im Raum größtenteils über die Augen wahr. Wir haben aber noch 2 andere Organe, die das auch tun. Das ist das Gleichgewichtsorgan, Vestibularapparat im Innenohr. Relativ komplexes Gebilde, was auch Beschleunigung wahrnehmen kann. Aber wir stellen uns jetzt vor, es ist wie so ein Pendel, was eben die Lage im Raum und auch Bewegung darstellt. Und wir haben die sogenannten Propriozeptoren. Das sind Rezeptoren an Gelenken, Muskeln, Sehnen und den Ansätzen davon, die Winkelstellungen messen. Wenn ich schräg stehe auf dem Schiff, dann ist mein einer Fuß abgewinkelt und das kriegt das Gelenk mit und meldet das ans Gehirn. Genauso ist die Spannung in dem Muskel auf der Seite höher, das kriegt das Gehirn auch mit. So, und diese 3 Systeme melden grundsätzlich dieselben Informationen auf dem festen Untergrund. Wenn ich jetzt auf ein Schiff gehe, dann ändert sich das unter Umständen. Wenn ich draußen bin, sehe ich den Horizont, dann ändert sich das noch nicht, weil ich den Horizont als Referenz habe. Wenn ich jetzt aber unter Deck gehe, und das sehen wir auch, dass die allermeisten Menschen nicht seekrank werden, wenn sie den Horizont sehen. Wenn sie dann aber unter Deck gehen und dann lesen, auf Toilette gehen, kochen oder sowas, dass es dann losgeht, wenn das Schiff sich bewegt. Und das liegt daran, dass sich die Referenz plötzlich ändert. Denn der Raum wird als die neue Referenz wahrgenommen, was ist gerade. Und da der sich aber bewegt, gibt es da eine Datenkollision im Kopf. Das heißt, es wird nicht mehr richtig verrechnet.
Also der bewegt sich natürlich, aber es sieht nicht so aus, als ob er sich bewegt, genau. Weil ich sitze da ja drin. Ich habe mal einen Artikel von dir gelesen, da hast du das sehr schön anhand einer Lampe beschrieben, die in der Kabine hing.
Genau. Also wir hatten auf diesem Jugendschiff, das war so ein Museumsschiff, ganz schön hatten wir einen Mahagoni-Salon für die Offiziere und da hing so eine große Messinglampe immer runter, wie das so häufig hier, ne? So eine Petroleumlampe mit so ein großes Messingding. Und die schaukelt natürlich dann immer im Meer, in der Bewegung des Schiffes, ne? Wenn ich das so erzähle. Und dann, wie du auch, du nickst.
Genau.
Dann sage ich, aber das stimmt ja gar nicht, warum nickst du? Die bewegt sich gar nicht, die Lampe, sondern das Schiff bewegt sich. Und das ist unser Gehirn, was das so wahrnimmt. Ne? Und das ist ein ganz einfaches Muster, was wir gelernt haben. Wenn in meinem Blickfeld sich etwas bewegt, wird das Kleinere immer als das sich Bewegende wahrgenommen. Und das Größere als das, was fest ist. In dem Fall ist die Lampe kleiner als der Raum. Deswegen wird die Lampe als das sich Bewegende wahrgenommen und der Raum als das Feste. Und es stimmt nicht. Die Lampe, die eiert auch so ein bisschen durch die Gegend, aber eigentlich durch die Schwerkraft hängt die immer gerade nach unten. Ne? Und das Schiff bewegt sich um die Lampe. Aber ja. Das können wir unserem Gehirn nicht sagen, weil dieses Muster ganz hartnäckig ist.
Und wenn dann auf einmal das alles durcheinander kommt und die Augen sagen, hey, ist es doch gerade, die Ohren sagen, nee, ist es gerade super schief, die Muskeln sagen auch noch, nee, das ist super schief, dann kommt der Körper durcheinander. Ich habe mal gehört, dass der Körper dann das Gefühl hat, ich bin vergiftet worden oder hier stimmt was nicht und deswegen speit er alles aus.
Nee, das stimmt nicht.
Okay.
Also was stimmt, ist, dass die Datenkollision stattfindet. Da gibt es aber noch einen Punkt, der ganz wesentlich ist. Um den Raum gerade zu halten, muss ich mich festhalten, weil er nicht gerade ist. Ich kann nicht so stehen bleiben. Ich muss mich festhalten, sonst kippe ich um. Deswegen halten sich die Leute auch immer fest, wenn sie in so einem schrägen Raum stehen, aber nicht, um nicht umzukippen, sondern um die Referenz, die falsche Referenz zu halten. So. Und was dann passiert ist, wie du sagst, das Innenohr schlägt an und sagt, hey, du stehst gar nicht gerade. Und dann sagen die Augen, doch, du stehst gerade. Propriozeptoren sagen, du stehst nicht gerade. Augen sagen, doch, du stehst gerade. Und das führt zu einer Datenkollision, die nicht mehr verrechnet werden kann, ne? Das ist der eigentliche Crash.
Und warum fängt man dann an, dass einem so übel wird und all das?
Genau. Und das überfordert das Nervensystem. Also, dass das nicht verrechnet werden kann, ist ein Zustand, mit dem unser Gehirn nicht leben kann. Und das überfordert das Nervensystem so weit, dass es das so deutet, dass es in einer lebensbedrohlichen Situation ist. Und dieses Deuten lebensbedrohliche Situation findet in demselben Gehirnareal wie Vergiftung statt. Mhm. Es wird nicht gedeutet als Vergiftung, sondern es ist nur dasselbe Gehirnareal, wo das verrechnet wird. Und das Erbrechen selber, und das können die allermeisten bestätigen, wird als erleichternd das erste wahrgenommen. Und zwar aus dem Grund, weil das ganz einfach zu dem Notfallsystem des Nervensystems gehört, dieser Plan, den es abläuft. Und das Erbrechen leert den Magen einerseits, das ist aber gar nicht so wesentlich, sondern es ist eine Überleitung von überschüssiger Stressenergie. Deswegen ist es nach dem ersten Erbrechen, man, ach, so. Es ist also ein Überlaufen von Stressenergie im Grunde. Ne? Mhm. Nur macht er das halt immer wieder, wenn die Situation sich nicht ändert. Und die ändert sich nicht auf dem Schiff. Mhm.
Jetzt ist das Schöne, dass du sagst, ist total unnötig, Seekrankheit, da kann man doch was gegen tun.
Das stimmt.
Was denn?
Es gibt viele Hausmittel, Ingwer, Tabletten gibt es von der Medizin. Die greifen alle aber nicht in der Seekrankheit ein, sondern nur bei den Symptomen. Um die Seekrankheit selber angreifen zu müssen, müssen wir die Referenz der Augen ändern. Das heißt, wir müssen dem Hirn beibringen, dass die Wahrnehmung der Augen nicht richtig ist. damit es das loslässt und sagen, hör doch auf die Propriozeptoren, hör auf dein Innenohr, das meldet dir die richtigen Daten und lass die Augen einfach weg. In den meisten Fällen bräuchte man einfach nur die Augen zumachen, aber so kann man nicht zur See fahren. Deswegen sagen die meisten auch, ich lege mich hin und mache die Augen zu und dann ist es soweit gut. Aber wenn ich da mal aufstehe, Augen aufmache, ist sofort schlecht. Die meisten glauben, dass das Hinlegen das löst, aber das Eigentliche ist das Augen zumachen. Es ist nicht bei allen so, aber bei den allermeisten. Und das kann man eben lernen. Man kann lernen, die Augen nicht mehr zur Verrechnung des Gleichgewichts heranzuziehen. Das sind die Leute, die auch schwindelfrei sind, die können genau das. Und das kann man lernen. Wir alle kennen diese Bilder, wo man im Hochbau in den 30er, 40er Jahren New York, wo da die Bauarbeiter auf diesen Stahlträgern, ohne sich festzuhalten, gehen, ne? Und das ist indigene Urbevölkerung gewesen, weil die diese Kopplung nicht haben. Die haben das gar nicht gelernt, weil sie das nicht brauchen. Die haben gar nicht die geraden Linien gehabt. Deswegen haben die Orientierung über die Augen gar nicht gelernt, soweit, sondern vertrauen nur auf das Gleichgewicht und auf die Propriozeptoren. Deswegen verlieren die nicht das Gleichgewicht da oben. Deswegen sind die völlig, die sind nicht außer Gefahr, aber die verlieren eben nicht das Gleichgewicht. Und wenn man so eingestellt ist, wird man auch nicht seekrank. Weil Seekrankheit selber nur ein Stressphänomen ist. Das heißt, das ist der Notfallplan des Nervensystems, um uns am Leben zu halten. Seekrankheit ist keine Krankheit. Es ist der Versuch unseres Nervensystems, uns am Leben zu erhalten.
Und wie kann das denn jetzt funktionieren, dass wir unsere Augen ausschalten als Gleichgewichtsorgan?
Wir können sie nicht direkt ausschalten, das ist eben verhindert unser Nervensystem. Wir können die Bedingungen ändern. Und das können wir lernen und das mache ich auf den Trainings. Wir gehen auf Balancebretter, die so verschiedene Schwierigkeitsgrade haben. Also die Teilnehmenden, die sollen einigermaßen auf dem Brett stehen können. Sie müssen einiges tun, um da drauf zu bleiben. Es darf aber auch nicht zu schwierig sein. Und wenn sie das hinkriegen, dann bringe ich die optische Wahrnehmung durcheinander. Das heißt, ich arbeite dann mit bestimmten Bildern. Neuerdings arbeiten wir auch mit diesen Videobrillen, wo wir praktisch...
Also Virtual Reality Brillen,
meinst genau, du? Genau, ja. Mhm. Entschuldigung, ja.
Nee, ich wollte nur sagen, also...
Also die VR-Brillen, genau. Und spielen da praktisch andere Bilder ein, als die Bewegung über das Balancebrett darstellt. Und dann können die Teilnehmenden das erst nicht halten, also kippen dann immer runter. Und durch bestimmte Trainingsmethoden bringen wir ihnen praktisch bei, die optischen Daten auszukommen. Sie sollen nicht die Augen zumachen. Das Gehirn soll die optischen Daten als irrelevant für die Wahrnehmung des Gleichgewichts darstellen, ne? Und dann kommt es nicht zum Stress. Das verbinden wir noch mit Entspannungsübungen, weil es, wie gesagt, immer um Stress geht bei Seekrankheit. Das heißt, wir müssen unserem Nervensystem auch erzählen, alles gut, wird nichts passieren, ist gar nicht bedrohlich, du musst den Notfallplan nicht einleiten. Mhm. Das ist das Prinzip dabei.
Und hast du jetzt vielleicht für mich, ich gehe im Herbst mit der Helden-der-Meere-Community auf eine Flottille und ich habe da auch ein bisschen Sorge davor, dass es mich mit Seekrankheit erwischen kann. Kleine Zwischenfrage, ich habe nämlich das mit Autokrankheit. Wenn ich im Auto sitze und ich da auf mein Handy gucke, dann wird mir total schnell übel. Ist das verwandt miteinander? Muss ich mir dann besonders Sorgen machen, dass auch ich seekrank werden könnte?
Genau, das ist dasselbe Prinzip. Wenn ich vorne im Auto sitze und rausgucke, dann habe ich die richtige Referenz. Wenn ich aufs Handy gucke, habe ich die falsche Referenz. Dasselbe passiert, wenn ich hinten sitze im Auto.
Ja.
Kriege ich falsche Referenz. Ja. Und dann bist du ausgesetzt für Seekrankheit.
Oh.
Musst du nicht gleich Angst haben. Was auch witzig ist, ist, dass viele Leute glauben, dass Seekrankheit eben eine Krankheit ist und dass sie ihr Gleichgewicht trainieren müssen, um nicht mehr seekrank zu werden. Das ist genau andersrum. Deswegen werden auch gerade Surfer seekrank, weil die ein besonders gutes Gleichgewicht haben. Weil, das heißt, die Systeme kloppen sich besonders brutal.
Ja,
weil es eben gut ist, nicht schlecht.
Ja. Okay. Tipp für mich, wenn ich dann da jetzt losgehe, kannst du mir jetzt sagen, was ich dann am besten machen sollte auf dem Boot oder bevor ich aufs Boot gehe, um das zu entkoppeln? Also du hast schon gesagt, irgendwie Gleichgewichtsübungen und dabei den Sehsinn irritieren oder irgendwie insofern ablenken. Ist das Betriebsgeheimnis oder kannst du uns da jetzt einen Tipp an die Hand geben, wo du sagst, okay, pass mal auf, das wäre schon mal das kleine 1x1. Leg damit mal los.
Ja, also das ist schon ein Betriebsgeheimnis natürlich. Ist es eigentlich nicht, weil es ist ein längerer Prozess. Also es gibt eben keine Tricks. Also ich werde immer gefragt, hast du mal einen Trick? Nein, das ist kein Trick, sondern das muss man wirklich lernen. Eine gute Sache ist, da gibt es sofort immer Ärger, wenn ich das sage, ist, sich nicht festzuhalten. Ne, muss man natürlich gucken, dass man das einigermaßen sicher hinkriegt. Seeleute halten sich auch bei 30, 35 Grad nicht fest. Also das gibt eigentlich keinen Grund dafür, weil unser Körper dafür gebaut ist, das komplett auszugleichen. Mhm. Überhaupt kein Problem. Muss man ein bisschen aufpassen, weil das zuerst ein bisschen holperig ist, stolperig. Man kippt und fällt viel leichter. Aber durch das Nicht-Festhalten zwingt man sein System in die richtige Referenz. Ne? Mhm. Das ist schon mal der erste Punkt. Dann kann man ein paar Übungen machen mit Augen zu. Das Allerwichtigste ist aber, dass man sich dem aussetzt und nicht flieht. Dass man von diesem Opfergefühl wegkommt und in eine aktive Auseinandersetzung mit dem Gleichgewicht geht. Das ist von der Psyche her so wichtig. Weil nur dann übernimmt man die Verantwortung und sagt dem Kleinhirn, entspann dich, ich habe die Kontrolle, es ist alles gut. So. Und dann gibt es ein Wort, was vielleicht die Kurzform von diesem Training dann ist. Wir westlichen Menschen, wir wollen ja immer die Kontrolle direkt haben. Wir wollen die Dinge direkt kontrollieren. Das genau geht hier überhaupt nicht, sondern das Gegenteil. Hingabe. Hingabe ist das Stichwort, was vielen Leuten hilft. Sich wirklich hinstellen und sich den Bewegungen des Bootes hinzugeben. Hm. Und wir können die nicht kontrollieren, sondern wir müssen uns hingeben. Und wenn man das hinkriegt, dann funktioniert das. Kinder können uns das häufig vormachen. Es gibt Kinder, die sich, die Angst haben, die sich festhalten. Die werden ganz schnell seekrank, noch schneller als Erwachsene. Aber es gibt andere Kinder, die mit der Bewegung spielen mit dem Schiff. Mhm. Und die können fast nicht seekrank werden. Gibt da auch nochmal Ausnahmen. Es gibt bei all diesen Sachen Ausnahmen, weil, wie gesagt, was wir noch nicht besprochen haben, ist eben die Erfahrung, die Psyche, die Dinge speichert, leider. Aber im Prinzip ist das die Hingabe an die Bewegung ist eine gute Sache. Ne? Und der Rest ist Betriebsgeheimnis, ja.
Also, da unbedingt bei Thomas mal vorbeischauen in den Kursen, dann werdet ihr auch in dieses Geheimnis eingeweiht. Und vielleicht noch diesen zweiten Punkt, also diese psychische Komponente von dem, was ich so abgespeichert habe, so habe ich das jetzt verstanden, wie sehr beeinflusst das? Also kann man sagen, ist das so ein Lerneffekt, dass quasi mein Gehirn denkt, oh je, das letzte Mal ist mir schon so schlecht geworden. Das heißt, wenn es jetzt wieder aufs Boot geht, oh, das wird bestimmt wieder schief gehen und deswegen ist gleich schon so eine Stressaufbau da. Du hast ja eben das beschrieben, als es ist quasi zu viel Stress, dass ich sozusagen das Grundrauschen aufgrund der Erinnerung schon erhöht habe?
Ganz richtig, genau so. Also ich habe so ein Modell entwickelt, wo ich den Stress im Grunde wie so in so einem Reagenzglas aufsteigen lasse und ab einem bestimmten Level setzt einfach der Notfallplan des Gehirns ein. Mhm. Das ist übrigens nicht nur so bei Seekrankheit, das ist auch bei Autounfällen, wo man physisch gar nicht verletzt ist, andere Schockerlebnisse, da haben wir dieselben Symptome wie in der Seekrankheit. So, und was jetzt da unten in diesem Stressreagenzglas liegt, das ist eigentlich egal. Das kann Alkohol genauso sein wie Stress auf der Arbeit, Stress in der Beziehung, Stress mit dem Skipper, Zeitnot, ich fahre schnell noch mal zum Schiff mit 200 über die Autobahn, Freitag und los geht's. Das sind alles Stressfaktoren. Die liegen praktisch im Bodensatz schon so. Und dann kommt eben die Bewegung des Schiffes drauf und ganz richtig, wie du sagst, ist da meine Erfahrung ganz relevant. Die allermeisten Leute, die Erfahrung mit Seekrankheit haben, können mir immer gerne sagen, ja, bei 5 Beaufort. Geht bei 5 Beaufort, ne, und dann checkt man vorher schon, oh, ist 5,5 gemeldet. So. Und dann ist der erste Stresslevel schon drin. Das Reagenzglas ist nicht bei 0, wenn ich an Bord gehe. Das ist schon halb voll. Ne? Wenn ich da noch ein bisschen zu viel getrunken habe und Stress mit dem Chef habe, dann bin ich schon fast an der kritischen Grenze und brauche fast keine Welle mehr. Und da muss jeder seine eigene Geschichte, das machen wir in den Seminaren auch, wir gucken uns das an, welche Geschichte hast du ganz persönlich damit? Ja. Und die allermeisten sind eben ganz sicher, dass ja, 5 Beaufort oder, ne? Ja, ich hatte mal einen, der gesagt hat, also ich werde immer seekrank, außer es sind große Wellen. Und ich dachte, hä, wie jetzt? Ja, weil ich finde das so geil, wenn die richtig groß sind, das richtig kracht irgendwie, dann macht das Boot so tolle Bewegungen, dann springe ich da immer so hoch mit. Und, ne, und ist ja klar, der hat dann die richtige Referenz, wird er nicht mehr seekrank. Und der hat aber die Angst verloren, weil er so eine Lust auf große Wellen hat. Aber bei kleineren wird er seekrank, weil da die Bedingungen da sind, weil er sich hinten festhält und so weiter. Mhm. So. Also, das müssen wir verstehen. Wie funktioniere ich persönlich? Und dann lachen immer alle in den Seminaren, die sagen, ja, bei 5 Beaufort und ich nur bei Welle von 8ern. Und der andere sagt, nur irgendwie, wenn Gewitter ist. Und dann sage ich, genau. Und er wird immer nur auf roten Booten seekrank, nicht auf blauen. Und dann lachen alle. Ne? Mhm. Aber das ist das Prinzip. Mhm. Unser Gehirn speichert bei Gefahrenmomenten die Bedingungen dafür. Und das kann jeder überprüfen. Ich bin ja Seemann. Ich finde einfach ein richtig großer, schöner Diesel, der so richtig stinkt. Das mache ich gern. Das ist so meine Heimat. Ne? Oder so ein Teergeruch von so Hanfhüsing, was so im Teer getaucht ist. Ne? Finde ich wundervoll. Andere Leute drehen da durch. Das ist ja reines Gift eigentlich. Ne? Aber so, und wenn solche Erfahrungen gekoppelt sind, ne? Geruch, bei ganz Dieselgeruch, bei ganz vielen, oh, jetzt kriege ich das schon, ne? Das geht schon wieder los. Bei einigen ist es dieses Klappern der Pfeilen am Alumast, wenn du in den Yachthafen reinkommst. Ne? Oha, wir sind schon da. Und da ist der Stresslevel schon auf 30 oder 40. Ne? Mhm. Und das müssen wir beachten. Und das muss jeder für sich lernen, wie funktioniere ich da. Beziehung, ganz wichtig. Also viele vergessen den sozialen Aspekt der Seekrankheit. Was für einen Stress bringe ich eigentlich mit oder welchen Stress habe ich an Bord, wenn ich mit meinem Partner segeln gehe? Und was, ich will gar nicht segeln. Ich mache das nur für den. Ja, ist doch klar, dass ich gestresst bin. Hm. So. Und das kommt alles mit rein. Und das sind diese beiden Teile, die wir auseinanderhalten müssen. Hm. Also die Bedingungen, die bei allen gleich sind, und dann der individuelle Teil, der bei jedem anders ist.
Wie voll ist das Reagenzglas? Schönes Bild. Ja. Und das ist jetzt ja nicht nur ein Phänomen, dass du sagst, ja, ich habe da eine ganz gute Methode und das hilft auch gut, sondern du sagst, nee, lass uns das auch wissenschaftlich untersuchen. Und die Hochschule Bremen macht da tatsächlich wissenschaftliche Untersuchungen von deinen Seminaren. Was sind jetzt so die Ergebnisse?
Also, wenn wir streng wissenschaftlich sind, muss ich da ein Anführungszeichen vorsetzen oder ein Fragezeichen. Ich habe während der Kurse im letzten Jahr, das sind ein bisschen über 200 Leute sind da durchgelaufen, habe ich immer eine Umfrage mitlaufen lassen und frage die Menschen über ihre Erlebnisse nachher, und zwar 3 Monate, nachdem sie den Kurs gemacht haben, wo dann auch die meisten auf dem Schiff waren. Das ist aber subjektiv. Das ist also keine objektive Untersuchung. Das muss man immer auseinanderhalten. Ja, das ist wissenschaftlich, aber es ist nicht objektiv. Ne? Und das trennt man ja in der Wissenschaft. Das heißt, die Hochschule in Bremen hat, ein Mitarbeiter hat die Ergebnisse von diesen subjektiven Untersuchungen, hat er ausgewertet. Und da ist er eben drauf gekommen, dass fast 80% der Leute, ein bisschen unterschiedlich, ganz interessant bei Frauen und Männern, der Teilnehmenden sagen, dass die Symptome der Seekrankheit weg sind oder deutlich reduziert sind nach dem Training. Ne? Also dass die Anfälligkeit, ist die Formulierung, die Anfälligkeit der Seekrankheit zur Seekrankheit ist eben deutlich reduziert oder weg. Mhm. Und das ist ein guter Wert aus wissenschaftlicher Sicht, auch wenn er subjektiv ist, ist es ein wissenschaftlich guter Wert. Ich bin trotzdem nicht zufrieden damit. Wir waren in Norwegen, das waren immer nur Berufsseeleute in Norwegen, die 30 Jahre, wo ich das gemacht habe, sind wir bei über 90 gewesen. Mhm. Wir wissen nicht, warum das so ist. Es kann sein, Kulturunterschied, glaube ich nicht, also zwischen Deutsch und Norwegisch. Ich glaube, dass es eher daran liegt, dass es eine Berufsseeleute waren und die letzten 200 jetzt in Deutschland vor allen Dingen Freizeitsportler waren, also Segelsportler meistens. Und dass es da vielleicht einen Unterschied gibt, der so einfach ist, dass Berufsseeleute das Schiff nicht verlassen können und das durchziehen müssen und Freizeitsegler eben auch dann sagen, ach nee, was ist mir zu viel, lass mal wieder an Land. Und dann immer wieder unterbrechen und sich damit eigentlich diese...
Also das wäre auch ein Tipp von dir, im Zweifelsfall Hingabe nicht nur in dem Moment, sondern auch sagen, die Dauer. Einfach jetzt nicht raus aus der Situation, sondern durchziehen.
Genau. Ja. Dranbleiben, was manchmal schwerfällt, weil eben auch der Körper irgendwann so
einfordert.
Genau. Ja, Schluss. Weil er so ermattet ist, geschwächt ist, dass man auch aufpassen muss, ne? Dass man genug trinkt und so weiter. Aber wie gesagt, das ist eben wissenschaftlich noch nicht abgesichert. Das ist nur eine Idee, dass es eben bei den Berufsleuten keine Auswahl gibt. Ne?
Mhm. Wie kann man mitmachen, wenn man sagt, ich hätte Bock auf so ein Seminar?
Das ist die Tillit-Homepage. Also Tillit heißt das.
Stimmt, du hast ein Institut gegründet, ne? Institut.
Tillit-Institut, genau. Tillit ist norwegisch und heißt Vertrauen.
Okay.
Und wie man in der Organisationsentwicklung sagt, das schreibt man vorwärts und rückwärts gleich.
Sehr schön.
Da kann man auf die Homepage gehen, da sind Trainings und Seminare ausgeschrieben eigentlich. Ne? Und sonst kann man uns einfach eine Mail schreiben, wir finden dann immer Lösungen.
Ja, und ich habe gehört, es gibt eine Erfolgsgarantie. Ist das aktuell?
Das ist im Moment noch so. Das ist ein sehr zweischneidiges Schwert. Also ich weiß, dass das funktioniert in den allermeisten Fällen. Und in den Fällen, wo es nicht funktioniert, kriegen die Leute eine Begleitung. Das heißt, ich mache ein Video-Telefon-Coaching und dann kriegen wir das eigentlich auch fast immer hin. Fast immer. Ich habe noch keine negativ. Also ich habe ein paar Rückläufe gehabt, die es nicht gleich hingekriegt haben, wo ich jetzt aber nach einem halben Jahr nicht mehr weiß, hat es jetzt geklappt oder nicht. Deswegen kann ich nicht sagen, ob das sicher ist. Und deswegen gebe ich eine Garantie, weil ich weiß, dass es im Grunde hinhaut. Aber aus einer psychotherapeutischen Sicht darf man das eigentlich nicht tun, weil ich damit ein Stück der Verantwortung abnehme, was ganz wesentlich für den Prozess ist, dass der bei den Leuten bleibt. Also die Menschen müssen eben von diesem Opferpunkt der Seekrankheit, ich bin seekrank, von diesem Opferverständnis wegkommen zu einer Selbstfürsorge. Mhm. Und das heißt, ich bin dafür verantwortlich. Und da ist eine Garantie, die von außen kommt, eigentlich kontraproduktiv. Und trotzdem ist es mir eben wichtig, weil, und das ist der Hauptgrund, es so viel Quatsch auf dem Markt gibt, so viele Leute, die irgendwelche Versprechungen machen, dass es funktioniert. Und mich trifft das auch als Psychologe, aber auch als Seemann, dass so viele Leute dann leiden und irgendwelche Sachen probieren und es einfach nicht funktioniert. Mhm. Also wenn man das nicht weiß, dass das funktioniert, sollte man das nicht versprechen. Das ist so mein Ansatz. Und deswegen sage ich, ihr kriegt euer Geld zurück, wenn das nicht funktioniert.
Ja, das ist doch mal stark. Also unbedingt, wer sich um dieses Thema Sorgen macht, einmal beim Tillit-Institut bei Thomas das Training machen. Das war Thomas Bickert mit seinen Tipps gegen die Seekrankheit. Und ich muss sagen, dieses Gespräch hat mir unfassbar doll geholfen. Wir wollen ja mit der Helden der Meere-Community Ende September, Anfang Oktober auf eine Flottille gehen. Ich freue mich da wirklich riesig drauf. Und gleichzeitig schwebt die ganze Zeit so ein bisschen die Sorge mit, oh Mann, was passiert, wenn ich da total seekrank bin und das nicht in den Griff kriege? Das wäre echt ein Super-GAU. Ich wäre da so traurig. Mir fällt schon auf, dass alleine diese Herangehensweise die Wahrscheinlichkeit für Seekrankheit steigert. Und jetzt, wo ich verstanden habe, wie das Ganze passiert und ich auch weiß, okay, es gibt da wirklich eine wirkungsvolle Methode, die gibt mir jetzt keine absolute Garantie, vor allem nicht, wenn ich das nicht wirklich mal richtig bei Thomas gelernt habe, sondern nur in diesem Gespräch verfolgt habe, aber trotzdem fühle ich mich nicht mehr so hilflos. Und ich habe das Gefühl, irgendwie kann man das jetzt besser handeln und das ist nicht mehr so eine diffuse Gefahr, die über diesem ganzen Trip steht. Also, ich bin total begeistert, dass Thomas sich diesem Thema so annimmt und dass er das Ganze so gut erklärt. Meine Empfehlung geht raus, lernt ihn gerne mal persönlich kennen, am besten bei einem seiner Seminare. Und dort werdet ihr sicherlich auch so gut vorbereitet sein, dass ihr euch restlos auf den nächsten Trip aufs Meer freuen könnt. Und wenn ihr Thomas spannend findet, dann hört gerne mal in die andere Folge rein. Oder aber ihr lest direkt sein Buch Windstärke 15 und erfahrt ganz viel über sein Leben auf einem Leuchtturm. Ich hoffe, diese Folge hat dir viel Freude bereitet, dich inspiriert und begeistert. Denn das ist genau das, was ich mit diesem Podcast tun möchte. Ich bin ja Moderator und Speaker, moderiere unter anderem diesen Podcast, aber auch alle möglichen Veranstaltungen, halte aber auch ganz viele Vorträge an Unternehmen, bei Veranstaltungen, aber auch viel an Schulen, wo ich genau das versuche, Menschen für die Meere zu begeistern. Mein Vortrag, der heißt ebenfalls Helden der Meere und mir geht es darum, anhand von Geschichten deutlich zu machen, dass jeder und jede von uns zu einem Helden der Meere werden kann. Und dass das gar nicht so schwer, wie viele denken, denn auch wenn dieser Weg zugegebenermaßen relativ lang ist, fängt er doch mit kleinen Schritten an. Und die kann natürlich jeder und jede von uns gehen. Warum erzähle ich das? Ich freue mich natürlich, als Speaker und als Moderator an verschiedensten Stellen auftreten zu können. Dementsprechend wollte ich das hier einfach mal anbringen und vielleicht ist das ja genau etwas für euer Unternehmen, für die Schule eurer Kinder oder ähnliches. Und wenn sich das spannend anhört, dann nicht zögern, sondern mich gerne kontaktieren. Dann kann man mal absprechen, was genau ihr vorhabt, wie ich dazu beitragen kann. Und dann freue ich mich natürlich, vorbeizukommen und euer Event mitzugestalten. Und mit dieser Idee verabschiede ich mich. Wo wir uns auf jeden Fall wieder hören, ist in 14 Tagen bei der nächsten Episode von Helden der Meere. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Schelius.